Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio von der Fräulein Wunder AG. Kommen Sie, Micha und Marleen, hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, grüßt euch.
Die Fräulein Wunder AG ist zu Gast am Institut für Theatrale Zukunftsforschung. Schon wieder davon leben heißt euer Stück. Das hat am Wochenende Premiere. Wie sieht's aus? Wie weit seid ihr?
Sehr weit. Wir machen schon Durchläufe. Die Bühne steht. Morgen ist unsere AMA, also alles mit allem heißt das. Zum ersten Mal sind dann wirklich alle Dinge auf der Bühne und dann macht man lauter Durchläufe und ist dann fast schon premierenreif.
Mhm. Derzeit werden Videos noch geschnitten und unsere Kollektivkollegin Verena ist vorgestern angereist und mit der machen wir jetzt noch so den letzten Schliff in der Dramaturgie. Das heißt, heute ist schon nochmal der Tag, wo wir Szenen umstellen, nochmal schleifen. Also heute ist nochmal ein sehr intensiver Tag, um dann ab morgen Abend so delivern zu können, genau. Aber wir haben ein ganz, ganz gutes Gefühl.
Wie lange seid ihr da jetzt in Tübingen?
Seit Mitte April.
Ja.
Und was ist euer Eindruck?
Ach, es ist sehr angenehm. Das Zimmertheater liegt ja nun auch wirklich im Postkartenmotiv. Also immer, wenn man die Tür von der Probenbühne öffnet, dann fahren Leute auf den Kähnen vorbei oder essen Eis. Also das inspiriert zwar nicht unbedingt zur Arbeitsmoral, aber es bringt auf jeden Fall eine gute Stimmung in die Probenbühne rein, ja.
Ja, das Theater hat einen sehr diversen Publikumsstab, ist mein Eindruck. Das finde ich extrem angenehm. Also klar, wir leben mitten in der Beschaulichkeit der Innenstadt. Morgens wird man von den Kirchenglocken früher, als man eigentlich möchte, geweckt. Obwohl alles wunderschön ist, habe ich schon manchmal den Eindruck, ist das hier nur für TouristInnen aufgestellt? Und nein, man sieht an den Leuten, die ins Theater kommen, also es ist eine viel größere Bandbreite an Generationen, die hier reinkommt und experimentelles Theater sehen will, als ich das zum Beispiel aus Hannover und Berlin kenne. Und das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen für die Stadt auch.
Wie seid ihr nach Tübingen gekommen? Wo waren die Kontakte vorher? Wer hat euch gelotst?
Also die beiden Intendanten Per und Dieter Rippberger haben ja das Zimmertheater mit dem Institut für Theatrale Zukunftsforschung neu aufgelegt und suchen ja seitdem oder sind immer auf der Suche nach Theatergruppen, die postdramatische oder partizipative Formen und performative Formen sich damit beschäftigen, neben dem Schauspielbetrieb. Und freie Theaterszene, die freie Performance-Szene ist relativ überschaubar. Man kennt einander und die Fräulein Wunder AG gibt es ja jetzt schon seit 2006. Und wir rangieren ab, also sozusagen Per und Dieter kannten Produktionen und haben uns dann vor etwa anderthalb Jahren angesprochen. Und das war noch vor der Eröffnung des Theaters und sie haben sozusagen die erste Spielzeit gestaltet, zusammengestellt und wir haben dann verhandelt, wie es zeitlich passt. Es ist für uns eine Herausforderung gewesen, zu ermöglichen, hierher zu kommen, weil von den neuen Leuten, die wir sind, gerade, ich glaube, 5 Kinder haben, die im Kindergartenalter oder jünger sind und deswegen von Hannover, Berlin, Leipzig nicht so lange in Tübingen sein können. Jetzt sind aber trotzdem 3 von uns da. Das hat geklappt und deswegen sind wir eben jetzt im Frühling hier. Also, genau.
Ganz schön logistischer Aufwand dann, mit als neunköpfiges Theaterkollektiv Gastspiele wahrzunehmen mit Entwicklungscharakter.
Genau, wir sind also zu 9. Das heißt aber, dass wir für die Produktion jeweils nur kleinere Teams meistens auch nur finanzieren können. Mhm. Und so sind wir jetzt eben zu 4 mal mit Gästen für diese Produktion und die machen dann auch diese Gastspiele. Aber wir machen eben die Konzeption alle zusammen. Also dann treffen wir uns mehrfach im Jahr zu 9 und hauen die Ideen auf den Tisch und besprechen auch alle anderen Sachen zusammen. Und die ganze Organisation der Theatergruppe liegt eben bei diesen 9.
Kommt auch immer total drauf an, wie ist die eigene biografische Arbeitslage gerade. Es gibt Leute wie wir zum Beispiel, die eigentlich sozusagen nur freie Projekte, freie Kunstprojekte oder theaterpädagogische teilweise auch Sachen machen. Und es gibt Leute, die haben Jobs noch an Universitäten, sind teilweise ProfessorInnen oder haben eine andere Halbtagsstelle oder so. Und wir wissen das voneinander und legen uns die Produktionen entsprechend. Also die nur frei unterwegs sind, machen mindestens 2. Es gibt Leute, die sagen, wir machen ein Stück. Und so sitzen wir dann immer zusammen und schieben die Jahresplanung hin und her. Und genau, am Ende sind möglichst alle unter Dach und Fach. Genau. Ja, aber also davon leben ist jetzt zum Beispiel die erste von drei Produktionen, die wir dieses Jahr machen. Ja.
Aber im Prinzip dann auch so eine Art Spielzeitprogramm. Nur halt nicht mit einem festen Haus oder auch mit einem festen Haus?
Wir haben feste Kooperationen mit Häusern und haben aber kein eigenes Haus, sondern wechseln sozusagen zwischen den hin und her. Und wir haben über mehrere Jahre eigentlich uns so einen thematischen Überbau eher gebaut als sozusagen für ein Jahr und sind jetzt gerade am Anfang von einer dreijährigen Zeit, wo wir uns eigentlich sehr stark mit Fürsorgefragen beschäftigen, mit der Frage, wie eigentlich unser Kollektiv gesellschaftliche Konflikte auch widerspiegelt, weil wir eben so unterschiedliche Leute sind. Wie finden wir darin biografisch Themen, wo wir dann rausgehen können, um genau zu fragen, wie eigentlich Gesellschaft organisiert, dass man füreinander da ist und in welchen Weisen und in welchen Situationen auch, ob das jetzt beim Gebären, beim Arbeiten oder beim Abschiednehmen vom Leben auch wieder ist.
Genau, das ist nämlich unser selbstgesetztes dreijähriges Spielzeitmotto: Gebären, Schaffen, Vermachen. Und immer mit dem schon wieder davor, um den zyklischen Charakter von Biografien und Geschichte überhaupt klarzumachen.
Immer wieder schließen sich Kreise.
Genau,
so.
Ja. Und das immer wieder muss man sich kümmern. Ja.
Und wie ist das so, wie seid ihr da drauf gekommen? Wie hat sich das so entwickelt, über einen längeren Zeitraum zu arbeiten, aber auch über einen längeren Zeitraum so eine Idee zu erschaffen dann? Oder?
Weil das Kollektiv gerade an einem Punkt ist, sich mehr auch selbst die Frage zu stellen, wie wollen wir miteinander leben? Also grundsätzlich ist es schon immer so gewesen, dass die Fräulein Wunder AG aus eigenen Bedürfnissen, Beobachtungen, aus eigenen biografischen Situationen heraus die Spielzeitmottos, sage ich mal, entwickelt hat. Das sind dann immer große Schlagworte, zaudern zum Beispiel oder ich möchte lieber nicht, waren sozusagen die letzten drei Jahre. Und jetzt sind wir eigentlich noch bei den Jüngeren. Also unser Spektrum beläuft sich zwischen 30 bis 38 vom Lebensalter her. Und genau, das ist jetzt gerade einfach die Zeit, wo Kinder da sind, wo man drüber nachdenkt, ich bin freie Künstlerin, wie kriege ich das überhaupt hin mit einer späteren Altersvorsorge, auch wenn es sehr müßig ist, darüber nachzudenken. Und wie sind Solidarmodelle, weil sich jetzt auch ausdifferenziert, wer von uns hat eigentlich relativ viel Geld durch Nebeneinkünfte oder durch Professuren, wer von uns hat das nicht und wollen wir füreinander verantwortlich sein. Das sind Gespräche, die eh laufen, weil wir ja die Theatergruppe erhalten wollen, bis wir alt sind. Und das reicht nicht, wenn man dann immer zusammen nur auf der Probebühne zusammenkommt. Wir sind Paten der eigenen Kinder, bla bla bla. Also wir sind auch privat miteinander verbunden. Und aus diesen privaten Gesprächen ist das entstanden, weil wir wissen, dass unsere KollegInnen sich ähnliche Fragen stellen, zumindest in der freien Theaterszene. Ja.
Aber so eine allgemeine Fragestellung, die dann auch zu einem künstlerischen Thema zu machen, ist ja nochmal ein weiterer Schritt.
Jo.
Mhm. Genau, da hat die Fräulein Wunder AG sozusagen für sich eine Methode oder ein Vorgehen gefunden. Und zwar sozusagen von diesen Fragen, die erstmal sehr bei uns liegen oder die so groß sind, dass wir sie gar nicht beantworten können, sagen wir gehen auf Feldforschung, auf Forschungsreise und gehen an bestimmte Orte oder zu Leuten, wo wir Wissen vermuten zu dem Thema, die irgendwie wahrscheinlich eine manchmal auch ein bisschen abseitige Expertise dazu haben und uns sozusagen helfen, weiter nachzudenken. Und erst nachdem wir diese Reise gemacht haben, das ist manchmal eine Woche, manchmal auch drei, danach fangen wir erst an, das Stück zu konzipieren, weil wir dann erst merken, da sind die Themen, die wirklich brennen dabei oder das sind Geschichten, die man erzählen sollte. Und erst nachdem wir das gemacht haben, ausgewertet haben, gehen wir dann auf die Probebühne.
Und im Falle von Schon wieder davon leben, wie hat das angefangen?
Genau, also erstmal mit dieser Verhandlung darüber, wenn man das Kollektiv nur jetzt denkt, dann ist alles ein bisschen easy. Und wenn man es denkt auf die nächsten 50 Jahre, dann gibt es plötzlich Verteilungsfragen, die wir untereinander haben, aber die es ja auch gesellschaftlich gibt. Für wen ist die Rente eigentlich sicher und was für eine Art von Altersvorsorge? Das waren so Fragen, die wir hatten. Und wer von uns ist vielleicht später in einer Form von Altersarmut möglicherweise? Und wer hat es irgendwie schon sicher?
Ja, man wird ja als Künstlerin oft kriegt man die Frage gestellt, und kann man davon leben? Immer eigentlich. Und deswegen sind wir Expertinnen darin geworden, diese Frage zu beantworten. Nämlich, wir können davon leben. Wir haben auch das Privileg, jetzt Förderung zu bekommen, die das ermöglicht, schon länger. Aber diese Antwort knallt halt gegen die Wand, wenn man sie sich wieder in 30 oder 40 Jahren stellt. Also diese Expertise zu wissen, allen zu erklären, ja, das geht und hier und so können wir uns das alles managen und selbstständig und unsere Familien machen das und das. Genau, irgendwann hört diese Professionalität auf die eigene Biografie auf, weil, genau.
Genau, und deswegen sind wir gewesen in Hannover, in Berlin, in Leipzig und auch in Tübingen. Also wir haben an 4 Orten diesmal recherchiert, das ist auch neu für uns. Mhm. Und wir haben da jeweils geschaut, wen treffen wir denn da, an welche Orte können wir gehen. Wir waren in der Seniorenresidenz und beim Pflegekurs, wir waren beim Seniorentanztee am Nachmittag. Wir haben so selbstverwaltete SeniorInnenzentren kennengelernt, aber auch uns mit Finanzberatern unterhalten. Wie ist das denn jetzt mit dem Riester und wie kann man das überhaupt finanzieren? Ja. Also ganz breit irgendwie erstmal zu gucken, wie organisieren sich eigentlich ältere Leute in Deutschland gerade und wie organisieren Leute, die noch jung sind, ihr Alter jetzt schon? Also man muss ja sagen, die denken ja oft sozusagen 40 Jahre voraus. Und wie plant man etwas, was man nicht voraussehen kann? Das war jetzt ja so die Herausforderung.
Und was sind die Gründe, es vielleicht nicht zu planen und sich davon freizuspielen? Kann man ja auch machen. Oder aus welchen Gründen ist es überhaupt nicht Teil deines Lebens, darüber nachzudenken? Also in Hannover zum Beispiel waren wir in Einrichtungen auch für wohnungslose Menschen, weil wir unser Kooperationspartner, das Theater im Pavillon, ist im Bahnhofsviertel. Das Bahnhofsviertel ist ein relativ großer Hotspot für wohnungslose Menschen und die haben da ihre Treffs und sie sind super präsent, auch ums Theater herum. Deswegen war es klar, dass wir da hingehen. Genau. Und da sind dann natürlich andere Fragen. Vorsorge für den nächsten Tag viel größer als für in 30 Jahren. Genau. So breit war das.
Und die Ergebnisse, wie sammelt ihr die? Macht ihr Interviews oder macht euch Notizen, Aufnahmen?
Genau, ja, wir machen Aufnahmen oder wenn wir merken, wir haben jetzt schon ganz schön viele Aufnahmen gemacht, lass uns mal lieber einfach ein kleines Gedächtnisprotokoll machen, auch das, aber genau, dann so ganz klassisch. Oder wir gehen, das war im Tanztee der Fall, wir werfen uns in erstmal ein Erlebnis rein und gucken, was passiert und führen eher so inoffizielle Gespräche, die dann natürlich nur aufgenommen werden, wenn wir vorher fragen, hey, sag mal, XY, können wir einfach das nochmal kurz fürs Aufnahmegerät sagen, was wir gerade jetzt hier herausgefunden haben, weil das sind schon andere Gespräche, die entstehen, wenn du nicht in einer offiziellen Interviewsituation bist, sondern dich so zum Beispiel beim Tanztee kennenlernst. Also versuchen wir beides, genau, und dann
ja, das Teilhaben ist irgendwie wichtig an diesen Orten oder an den Dingen, die Leute so tun. Das ist irgendwie interessant. Und wir haben auch viel geguckt nach, was sind eigentlich Objekte, die mit Alter zu tun haben. Also Gegenstände, also ne, der Rollator vielleicht das Erste, was einem sozusagen als Extremstes einfällt. Aber es sind ja auch viel kleinere Sachen, Dinge, die man, vielleicht trägt man andere Schuhe, vielleicht hat man einen Kleidungsstil oder sich einen Schrank von Kleidung aufgebaut, den man jetzt 30 Jahre später noch teilweise trägt und damit wirkt man plötzlich wie aus der Zeit gefallen. Oder wie ist es, wenn man sozusagen up to date bleibt und sozusagen immer älter wird, aber eigentlich mit der Mode mitgeht? Dann nach so Dingen haben wir irgendwie geschaut, was sind kleine Alltagsmomente, in denen Alter festgemacht wird eigentlich.
Ja, welche Musik hört man? Welche Musik glaubt man, dass wir hören in 40 Jahren? Das war auch eine lustige Diskussion auf dem Tanztee in Hannover. Die haben Chansons und Schlager gehört, würde ich sagen, und so ein bisschen Salsa-Rhythmen und so. Und ich habe denen die Frage gestellt, die Damen und Herren, die mit mir an einem Tisch saßen, was sie glauben, was wir denn dann hören in 40 Jahren, wenn wir auf Tanztee gehen oder in 30. Und vermutet, dass ich ja dann immer noch die Musik höre, die ich jetzt höre. Also, keine Ahnung, vielleicht hören wir R&B und Techno auf dem Tanztee in 30 Jahren. Und da haben alle anwesenden SeniorInnen gesagt, auf gar keinen Fall werdet ihr das machen. Also, ihr werdet auf diese Musik noch stoßen. Also, das ist die Musik, die man hört, wenn man alt ist. Und ich glaube daran nicht. Ich glaube, dass wir unsere Musik, was auch immer das ist, behalten. Das ist aber total interessant, diese Gespräche. Also, was sind die Artefakte? Was, ja, genau. Ich glaube, ich möchte da einfach nicht dran. Ich mag Schlager auch, muss ich schon sagen, aber ich glaube nicht, dass man unweigerlich reinrutscht, wenn man nee, über 70 ist.
Nicht die Musik fürs Alter per se. Ja.
Habt ihr mitgetanzt auch?
Ja. Ja, doch. Es gibt dann, man kriegt halt auch sofort einen Sekt reingestellt, ne, wenn man da ist, zum Kuchen. Genau, doch, auf jeden Fall.
Und die haben euch dann quasi adoptiert so ein bisschen oder ist dann noch aufgefallen, dass ihr einfach 30 Jahre jünger seid? Das fällt schon immer
absolut
auf.
Ja, das stimmt. Also vor allem, wenn wenn man es nicht ankündigt und einfach zu einer Veranstaltung geht, die theoretisch offen ist, aber eigentlich nicht für die Gruppe, zu der du gehörst, dann brauchst du ganz besondere charmante Skills, um dich da irgendwie reinzufädeln. Mhm. Meistens geht das nicht unbedingt über die Leute, die diesen Raum organisieren. Die sind dann oft ein bisschen vorsichtig, was sie sich da einladen, aber dann muss man sich irgendwie mit 2, 3 anderen anfreunden und genau, das ging dann. Der Vorteil war, der Tanztee war auch innerhalb des Theaters oder des Pavillons Hannover. Das ist so auch ein soziokulturelles Zentrum. Das heißt, wir waren auch Teil des Inventars dieses Hauses und sind dann einfach rübergekommen. Genau, es war aber schon erstmal, also wir wurden schon sehr beäugt, wie wir da mit unserem Kuchen saßen. Und wir waren auch die Letzten, die getanzt haben. Und aber als wir gingen, wurden wir dann auch zum Wiederkommen eingeladen, auf jeden Fall.
Aber was uns schon aufgefallen ist, wir waren ja immer wieder an Orten, wo Leute deutlich älter sind als wir. Mhm. Und wir haben festgestellt, wow, eigentlich außerhalb der Familie oder vielleicht mal im Verein oder so, wo hat man das eigentlich, dass man so einfach zwischen den Generationen Zeit verbringt und vielleicht potenziell Freundschaften aufbaut? Also das ist mir dann jetzt eigentlich erst durch diese Recherche aufgefallen. Ich habe überhaupt keine Freunde, die mehrere Jahrzehnte älter sind als ich. Und dabei gab es eigentlich so viele Gespräche mit Leuten, auch hier in Tübingen, wo ich dachte, diesen haben eigentlich so eine interessante Biografie und sind selber so Anschluss, also die könnten richtig gute Freunde von mir sein, aber es gab sozusagen bisher nie einen Grund, also keinen Ort, wo ich die hätte kennenlernen können.
Ja, das stimmt.
Ohne jetzt bewusst altersdiskriminierend sein zu wollen.
Du bist alt, wollen wir befreundet sein, das geht natürlich nicht. Ja,
ja, genau. Interessant, endlich. Ja. Und es genau, hängt natürlich auch ab von dem Bild von Alter, das du eingeschrieben kriegst durch deine Familie. Also in meiner Familie waren die älteren Generationen oft sehr, sehr alt. Und eben das Bild von der vitalen Person über 70 habe ich gar nicht erlebt als Kind. Und deswegen sind da für mich immer noch so total defizitäre Bilder von Alter im Vordergrund. Und das war schon super, jetzt auch hier über das Projekt zu merken, nee, die wohnen halt auch einfach in Wohngemeinschaften zum Teil, wenn sie nicht in der Familie wohnen wollen oder so. Und genau, in Tübingen haben wir zum Beispiel Frauen kennengelernt, die im Nonnenmacherhaus wohnen, die uns eingeladen haben. Mitunter haben die uns also wirklich gute Kneipen auch gezeigt hier in der Stadt. Das ist genau das, was du meinst, Micha. Also es sind letztlich doch die gleichen, wenn man sich versteht, sind das ähnliche Dinge, die man miteinander macht. Also genau, die hätten uns auch mit zum Tanzen, also in die Disco genommen oder so, wenn wir gewollt hätten. Ja,
genau, und also Alter nicht als Defizit zu betrachten, sondern einfach als, wir sind ja alle sozusagen ständig in dem Prozess. Wir werden ja alle gerade, auch während wir hier diese Stunde zusammensitzen, werden wir schon älter. Und ja. Genau, eher zu denken, das ist nicht das, was uns verbindet oder trennt, sondern das sind vielleicht eher ganz andere Fragen, die uns ähnlich machen.
Ja, es sind eben, ich glaube, was einen vor allem trennt, sind die Fragen, die man sich stellt an einem bestimmten biografischen Punkt. Und ich glaube, irgendwann kommt das vielleicht auch wieder zusammen. Dass wenn du, ich sag jetzt immer über 70, ist für mich irgendwie so eine Marke, man könnte aber auch, also alt sein beginnt für jede Person an einem anderen Punkt. Also ne, über 70 hast du vielleicht deine Familienleistung, wenn ich das jetzt mal so sage, vollbracht und kannst dich wieder Themen widmen, die auch eine jüngere Person ohne Familie interessiert. Man kommt da dann wieder zusammen, weil man irgendwie nicht mehr darüber redet, dass die Kinder jetzt in der Pubertät sind, was mich überhaupt nicht interessiert, weil ich habe keine Kinder. Genau. Und so ist es eigentlich interessant. Ja.
Also hilft euch die Forschung dann auch, Barrieren abzubauen?
Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, also die Art von Theater, die wir machen, da wir uns ja immer sozusagen in so Felder bewegen. Und das ist jetzt hier mal die Frage nach der Vorsorge, es ist wann anders, aber die Frage nach Utopien für die Gesellschaft, nach dürfen können oder wie können wir eigentlich mit Tieren umgehen in unserer Gesellschaft. Also es geht sozusagen in ganz verschiedene Felder immer. Und dabei, glaube ich, ist man immer mit seinen eigenen Schnellschüssen im Denken konfrontiert und muss dann immer sozusagen nochmal einen Schritt zurückgehen, den anderen zuhören und denken, okay, wenn ich das so denke, sehe ich mich vielleicht auch anders oder sehe ich auch Gesellschaft nochmal anders. Mhm. Also sozusagen die Art von Theater, die wir machen, guckt auch immer nach der Anschlussfähigkeit zwischen den Leuten. Ne, wie können wir eigentlich zusammenpassen, auch wenn wir auf anderen Wegen getrennt sind.
Ja.
Also ich bin vielleicht kein Jäger, aber ich kann mich mit dem Jäger über Artenschutz unterhalten und plötzlich habe ich ein anderes Bild von diesem Jäger.
Ja.
So Dinge passieren ganz oft bei uns.
Es war aber schon deutlich bei diesem Thema, was ja einerseits Alter, aber auch Armut sich als Überschrift drüber schreibt, dass es schon tricky war, erstmal Gespräche zu beginnen. Es sei denn, du gehst zu einer Institution und sagst den Leuten, die organisieren ja. hier, wen habt ihr denn, mit dem man mal sprechen könnte. Wenn du das nicht hast und einfach auf Menschen zugehst, von denen du glaubst, sie könnten interessant sein, ist es erstmal ein schlimmes Thema, angesprochen zu werden. Hallo, du bist alt oder arm oder beides. Wir würden gerne mal mit dir reden. Macht nicht so eine gute Stimmung. Also Leute, die so sehr souverän mit der Sache oder die sich selber auch mit ihrer eigenen Situation beschäftigen, da irgendwie drüber stehen oder das bewusst zu machen, sind dann natürlich tolle GesprächspartnerInnen. Aber wir wollten natürlich auch mit den Leuten, die sich vielleicht schämen, weil sie Grundsicherung bekommen, ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, es trotzdem irgendwie jetzt nicht reicht, hätten wir gerne mehr Gespräche geführt. Und genau, das hat stattgefunden im Rahmen des Armutskongresses in Berlin, wo wir gewesen sind, wo auch viele sogenannte Betroffene selber hingehen. Aber es ist viel schwerer, mit so einem ja, negativen Thema auf Leute zuzugehen, als zum Beispiel andere Themen, die unsere Produktion hatten, waren ja das Verhältnis von Tieren und Menschen zum Beispiel oder Arbeit, Arbeitszeit oder keine Ahnung, selbst wir haben ein Stück gemacht über kritisches Weißsein, auch das ist ein Thema, wo Leute sich nicht so persönlich angegriffen fühlen, wie zu sagen, hallo, willst du mal darüber reden, dass du gar kein Geld hast, wie lebst du eigentlich, voll interessant.
Genau, es ist ja gar kein Angriff zu fragen, sondern es ist ja mehr es ist einfach so schambehaftet.
Ja.
Es ist da, also dieses, ganz viele Leute haben ein Selbstverständnis, sie haben sehr viel gearbeitet, sie haben es schon immer geschafft und es gibt ganz viele Arten, wie man es versteckt. Also man hat noch gute Kleidung, man weiß, wie man sich gut anzieht. Es ist einfach nicht sichtbar ja auch, ne? Mhm. Oder es ist auch, man schämt sich, weil man denkt, man hat einfach nicht genug geleistet. Ne? Mhm. Also sozusagen, dass man für sich selber auch nicht anerkennt, hey, ich habe irgendwie mein ganzes Leben mich irgendwie bemüht, alles zu tun, aber es hat einfach jetzt am Schluss nicht gereicht. Dann nicht zu sagen, jetzt bin ich sozusagen selbstbewusst und jetzt kriege ich alle Leistungen, sondern man ist immer in der Bittstellerposition, man ist auf Sozialhilfeniveau vielleicht oder so, ne? Und das finde ich so unglaublich berührend, sozusagen zu denken, jemand kann so viele Jahre sozusagen hinter sich haben und schaut noch auf 20 vielleicht, aber die 20 wird er jetzt irgendwie in ja auch ein bisschen Einsamkeit vielleicht verbringen oder in Scham. Und wie kann man das eigentlich durchbrechen? Also das haben wir immer gefragt. Wir sind immer an Orte gegangen, wo Leute zusammengekommen sind, sich irgendwie gestärkt haben auf eine Weise, ne, um eben nicht allein zu sein im Alter, um nicht nur arm, finanziell arm zu sein, sondern vielleicht sozialen Reichtum zu haben und das dann dadurch ausgleichen zu können.
Hm. Wie kann man, was waren da für Ergebnisse? Wie kann man da aus diesem Stigma auch rauskommen oder?
Genau, es gibt so Sachen wie also Gemeinschaften in Berlin oder so, die sich dann auch einfach selbstbewusst als arm beschreiben und das steht sozusagen in ihrem Titel schon drin und die treffen sich, um zu fragen, so wie können wir mit den Sozialämtern umgehen, wie können wir uns stärken, wie können wir Lobbyarbeit machen. Es kann aber auch viel subtiler sein. Es kann auch einfach nur ein Zentrum sein, ein Seniorenzentrum, das so Yoga und gemeinsame Leseabende organisiert. Und aber in den Nebengesprächen, nachdem man sich 5 Jahre kennt oder so, dann kann man das plötzlich mal wem erzählen und man teilt es dann plötzlich miteinander. Oder es gibt sehr subtile Wege, wie man eigentlich, also in Leipzig, das gibt es ein Zentrum für ältere Frauen, nennt sich das. Und die machen sowas, die haben alle relativ wenig und die teilen die ganze Zeit. Also wenn einem gerade ein bisschen mehr hat, schiebt sie das sofort mit ins Zentrum. Also sie hält es nicht für sich, sondern sagt, okay, dann mache ich jetzt einen großen Einkauf und lade alle ein. Und diese Schenk- und Gebkultur sozusagen in diesem Zentrum jedenfalls funktioniert total gut. Also alle haben wenig irgendwie miteinander und teilen es immer mit der Gemeinschaft und die stärkt sie irgendwie. Das fand ich inspirierend zu denken, man muss so Orte bauen, man muss irgendwie Gemeinschaften bauen. Ne?
Ja.
Aber man muss eben auch immer diesen politischen Kampf führen, den diese Gruppen führen, ne? Zu sagen, das ist nicht der Normalzustand, dass wir sozusagen in einem der reichsten Industrieländer der Welt leben, dass hier so viele Leute in Armut sind. Das darf nicht der sein und es darf auch nicht sein, dass sozusagen diese Zentren dann diese Ersatzleistung nur machen. Mhm. Die sind wichtig und so, aber dies ist was anderes noch als zu sagen, und deswegen können wir auch wenig Rente zahlen, weil ihr habt ja euer Zentrum. So, ne?
Ja. Ja, in Hannover gibt es eine sehr engagierte Seniorenbeirätin, die uns auch viel darüber erzählt hat, wie sehr man, also die Zentren sind super wichtig und sind irgendwie die Grundlage. Gleichzeitig gibt es Leute, die wissen davon nicht haben eine Angehörige, Partnerin, Partner zu pflegen und die hat irgendwie auch viel darüber erzählt, dass man so aufsuchende Arbeit machen machen sollte, um Leute, die wirklich, beispielsweise Frauen, hat sie viel von erzählt, die dann doch in der Generation oft diejenigen sind, die länger leben und der Mann weggestorben ist, die den vielleicht 3 Jahre lang gepflegt haben, ihr komplettes soziales Netzwerk dadurch verloren haben und jetzt sich, wenn er dann gestorben ist, sich fragen, okay, ich habe den Zweck in meinem Leben gerade, muss ich neu sortieren. Und da ist sozusagen dieser Seniorenbeirat sehr, sehr wichtig, die zu registrieren, dass es die gibt und wieder mitzunehmen in die Angebote, die wirklich, in vielen Orten wirklich sehr zahlreich sind. Genau, beispielsweise in Hannover, das finde ich sehr unterhaltsam, hat der Seniorenbeirat eine Theatergruppe aufgebaut, die so Aufklärungstheaterstücke machen, die gegen falsche Polizisten und falsche Ärzte, also der gute alte Enkeltrick, dagegen aufklären und Präventionsstücke machen. Damit wandern die durch die Pflegeheime, spielen diese Szenen, um andere SeniorInnen in diesen Heimen darüber aufzuklären, in welcher Gefahr sie sind, wenn sie angerufen werden und jemand möchte, dass sie ihr Geld rauslegen. Genau. Das ist halt auch eine Sinnstiftung, die total gut ist. Also ich sehe mich das auch schon machen irgendwann.
Ist dieser politische Anspruch überall wirklich auch da? So das, was du gesagt hast, man muss ja immer auch nochmal mitdenken, die gesellschaftlichen Verhältnisse auch lieber zu verändern, statt nur sich selber zu helfen.
Nicht immer. Also ich würde sagen, auf der Leitungsebene von so einem Ort oder so, ne, da gibt es sozusagen anderes Nachdenken, weil die nochmal anders vernetzt sind miteinander so. Aber das ist nicht immer so. Es ist sozusagen, wir sagen immer, seit 2001 sind wir ja verriestert hier und seitdem sozusagen steht ja die private Vorsorge viel stärker nochmal vorne und es gibt sozusagen ganz stark, glaube ich, ein Denken in der Gesellschaft zu sagen, naja, also der Staat kann so nur und so viel machen, wir können als Gesellschaft nur so und so viel uns leisten und den Rest muss man eben selber kompensieren. Und wie man das dann eben macht, das muss man halt einfach alleine hinkriegen. Und das finde ich so interessant, dass dieses Denken über privat zusätzlich vorsorgen auch dazu führen kann, dass man denkt, man muss alleine vorsorgen. Weil man könnte ja auch im Kollektiv privat vorsorgen, ne? Oder in größeren Gruppen oder wie auch immer. Aber dieses sozusagen letztlich sozusagen führt das System, das wir haben, manchmal auch dazu, dass sozusagen man sowohl im Freundeskreis als auch sonst plötzlich sehr unterschiedlich dasteht. Weil die einen halt immer viel sparen und die anderen nicht. Aber vielleicht haben die anderen dafür etwas anderes geleistet. Ne? Mhm. Also die alte Geschichte.
Ja. Auf der Finanzebene wart ihr ja auch am Recherchieren. Mhm. Ja? Also mit Finanzberatern. Und jetzt hier Thema Grundrente ist ja auch, spielt euch ja da dann mit rein. Wie war dieser Bereich? Der ist ja auch eher sehr trocken und vielleicht nicht unbedingt sexy fürs
Absolut.
Theater.
Ja, ich hab noch dein Gesicht, Michael, vor Augen, als du an dieser Szene, wo wir diese ganzen Systeme aufarbeiten, geschrieben hast und dir so die Haare gerauft hast, weil das, ja genau, es ist total bräsig, aber...
Wie erklärt man das auf einer Theaterbühne, um nicht sozusagen jeweils, und alles ist so kompliziert und es gibt so viele Wenn-Danns, ne, und man kann nicht sagen, Riester funktioniert oder Riester funktioniert nicht, sondern es funktioniert dann, wenn und so. Ja. Und das interessiert aber ja niemanden auf der Bühne. So,
ja, total.
Den Vortrag, genau. Aber es war für mich sozusagen auf eine Weise, ich fand es schon auch gut, weil wir haben schon auch viel, glaube ich, Leute getroffen, die sagen, das ist interessant, sich mal damit zu beschäftigen. Also wir haben so Finanzberater getroffen oder so Leute, die das sich selber aus dem Internet irgendwie beigebracht haben. Ne?
Ja.
Und die haben natürlich eine Begeisterung dafür, die nochmal irgendwie anders ist, als wenn ich das anfange, selber zu lesen. Und die jetzt sagen, es macht so viel Spaß, endlich mal auf Kaufen zu klicken in meinem Aktiendepot.
Das ist und, richtig geil. Ja,
genau, also diese so Leute zu treffen, ist dann auch wieder interessant. Wie sprechen die eigentlich über Geld und wie denken die darüber nach und kann mich das inspirieren zu denken, ja okay, dann mache ich das jetzt vielleicht auch.
Ja.
Oder
es gibt eigentlich so 3 Temperaturen, mit denen man sich mit dem Thema befasst. Also entweder absolute Ablehnung, weil es langweilig ist und man sich selber auch gar nicht vorstellen kann in dem Alter. Verstehe ich gut. Dann gibt es die Leute, die relativ sachlich sagen, na, ich habe halt diesen Bausparvertrag, herzlichen Dank, nächstes Thema. Und die eben so richtiges in unserer Generation, so richtiges Feuer entfachen und dann auch so im Internet vielleicht irgendwelche E-Books launchen, wo es darum geht, so Altersvorsorge, wie kannst du dich strategisch an der Börse, das ist mega geil, dein Geld muss passiv für dich arbeiten, die dann auch so eine unternehmerische Freude daran entwickeln. Genau, wo dann auch moralische Fragen natürlich auftreten, aber erstmal das werden wir also im Stück auch nicht von vornherein die Börsenmarkt diskreditieren, weil das ist natürlich, das ist das System, in dem wir gerade sind und mit dem man auch Geld multiplizieren kann, wenn man es macht. Man muss eben genau sich fragen, auf welche Weise. Ja, Grundrente hast du eigentlich gefragt, ne? Ich weiß, seit wir proben, bin ich da nicht mehr auf dem neuesten Stand, ehrlich gesagt.
Es ist auch nicht so viel weitergegangen.
Er ist nicht wirklich.
Die Diskussionen laufen halt noch, ne?
Genau. Also ich glaube, es ist sehr zu begrüßen, wenn es das gibt. Auf dem Armutskongress wurde das allerdings in Berlin jetzt vor 2 Monaten relativ kritisch betrachtet, weil die Grundrente auch kein, und jetzt gebe ich wieder, was ich da gehört habe von zum Beispiel dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, das ist kein Modell, was vor Altersarmut schützt, sondern es ist ein weiteres Modell, was Lebensleistung belohnt. Lebensleistung im Sinne von Erwerbsarbeit. Das kommt jetzt drauf an. Es kann sein, ich glaube, die Grundrente steht und fällt damit, ob sie jetzt die Zeiten, in denen Leute zu Hause sind, ihre Angehörigen pflegen oder Kinder aufziehen, ob sie die anrechnen oder nicht. Wenn sie die mit anrechnen, ist das eine tolle, also könnte das super werden. Vor 2 Monaten stand das noch zur Debatte und der, und das ist so mega langweilig, weil detailreich, aber der Kritikpunkt war, du musst, ich glaube, 35 Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt haben, um Recht auf die Grundrente zu bekommen. Und Frauen beispielsweise arbeiten im Durchschnitt 26 Jahre rentenversichert, aufgrund von immer noch statistischen Werten, die sagen, dass sie sich mehr um die Familien kümmern als Männer. Und das heißt, es gibt viele Frauen, die einfach nicht diese Grundrente erreichen würden.
Genau, und immer mehr Leute arbeiten freiberuflich, die sind da jetzt nicht unbedingt mit drin.
Richtig.
Ein Viertel der Deutschen, da gibt es ja inzwischen so Zahlen, ein Viertel der deutschen Erwerbstätigen ist im Niedriglohnsektor, also die erwerben keine Rentenansprüche, die ihnen später im Alter reichen können, wenn sie weiterhin im Niedriglohnsektor bleiben.
Ja.
Das hat ja alles sozusagen, ist ja auch zur selben Zeit entstanden wie diese Rentenreform. Also ich glaube, sind viel größere Fragen, und das potenziert sich halt immer ins Alter, das ist halt so interessant. Also die Frage, wie arbeite ich jetzt, und das ist ja, vielleicht geht's jetzt noch, aber wenn ich sozusagen in 40 Jahre denke, passiert plötzlich der Bruch und dann kann ich mich fragen, ne, sozusagen raffe ich für mich alles zusammen oder muss ich irgendwie, weiß ich nicht, nur politisch arbeiten und dann klappt es auch schon. Gab es auch Leute, die wir getroffen haben, ja, man muss nur gute Politikarbeit machen und dann kommt schon irgendwie dann die Reform, die mir dann hilft. So. Genau, das sind sozusagen, in was für eine Zukunft denke ich mich. Ne? Jetzt haben wir hier irgendwie so Fridays for Future jeden Freitag in Tübingen. In was für einer Klimakatastrophen-Zukunft gibt es überhaupt noch Grundrente oder geben wir das ganze Geld dann für irgendwelche Dämme und Katastrophenschutz aus, ja. Also genau, das sozusagen ist die, damit spielen wir manchmal ein bisschen auf der Bühne, mit wie viel Panik kann man eigentlich auslösen und wie viel Panik ist noch gesund für die Rente und wie viel Panik ist dann schon wieder so, dass man völlig überladen ist und dann lieber gar nichts macht.
Ja.
Ja, lass uns mal nochmal zurück zum Stück kommen. Mhm. Genau, wir haben es jetzt nur immer so angerissen und dann eher die Metaebene diskutiert und vor allem auch die negativen Auswirkungen von Alter und Armut, ist es wirklich dann überrepräsentiert oder wie habt ihr aus diesem Thema da einen roten Faden auch gespannt? Wie sind es aneinandergereihte Szenen, die eher nur lose miteinander verbunden sind oder gibt es diesen roten Faden bei schon wieder davon leben?
Also es ist eigentlich beides, würde ich sagen. Es gibt aneinandergereihte Szenen, weil das Thema so breit ist und wir so viel recherchiert haben. Und es gibt einen roten Faden, nämlich unsere gemeinsame Suche nach dem richtigen Modell. Das richtige Modell gibt es natürlich nicht, aber wir blättern erstmal auf, was wir bisher sozusagen zusammengeklaubt haben und versuchen dann gemeinsam mit dem Publikum einerseits, aber auch gemeinsam mit unserem kompletten Kollektiv, was über Videoeinspieler auf der Bühne präsent sein wird, darüber nachzudenken, wie können wir jetzt in der Zeit, wo wir privat eingeladen sind, uns zu kümmern, das auf eine größere Ebene tun als alleine. Also was sind auch Strategien von kollektiver Altersvorsorge, die es jetzt noch nicht gibt, die man miteinander denken könnte. Und das erproben wir einerseits untereinander auf der Bühne und mit dem Publikum an der einen oder anderen Stelle.
Genau, wir haben so Szenarien entwickelt, wo wir sozusagen nachdenken, was wäre, wenn? Was wäre, wir hätten ein autonomes Seniorenzentrum gegründet? Was wäre, wenn wir überhaupt kein Geld mehr haben? Was wäre, wenn Marleen pflegebedürftig ist und ich mich um sie kümmern muss? Und daraus haben wir Szenen entwickelt, dabei kann man uns bei diesen Übungen sozusagen beobachten. Und dann treten wir immer wieder heraus aus diesen Übungen und sprechen mit dem Publikum und checken sozusagen, ist das, was wir da machen, eigentlich etwas, was alle betrifft? Betrifft das nur uns? Genau, und wir versuchen diesen Schritt sozusagen immer zu machen von uns als zwei Personen, die auf der Bühne sind und ihr Alter miteinander verhandeln, uns als Teil eines Theaterkollektivs, das aber auch ein Lebenskollektiv ist, und dann uns als Teil der Gesellschaft, die ja sozusagen repräsentiert im Publikum sitzt und mit der, ohne die wir es ja auch nicht schaffen. Also das sind sozusagen unsere, diese Ebenen, die wir immer wieder versuchen herzustellen und eben gerade übers Theater sagen, da sind jetzt ja Leute anwesend, die Gesellschaft, die aus derselben Gesellschaft stammen wie wir. Mhm. Und mit denen können wir doch jetzt eigentlich heute Abend mal überlegen, was ist denn jetzt unser Pakt für die Zukunft?
Es ist also ziemlich viel los, unterschiedliche Atmosphären einerseits, Text, um diese Recherche aufzuarbeiten, andererseits eben eher diese atmosphärische Zukunftsprojektion.
Wir singen.
Wir haben, glaube ich, selten so ein stilistisch reiches Projekt gemacht, wo wir einfach so, und jetzt ziehen wir uns die Maske auf und jetzt machen wir hier eine atmosphärisch abstrakte Szene und jetzt gibt's ein Lied und jetzt Publikumsinteraktion, einfach weil, ja, dieses Thema, glaube ich, auf diesen drei Ebenen betrachtet werden muss. Genau. Und auch weil wir, glaube ich, gemeinsam als Duo so funktionieren, dass wir eher so ein bisschen Gala-Formaten eher nahestehen. Und deswegen.
Ja. Aber es ist eben nicht komplett disparat. Und das ist gerade irgendwie total interessant. Das ist sozusagen nicht jedes Mal eine neue Szene und ein neuer Denkraum beginnt, sondern es erzählt sich jeweils miteinander irgendwie und ne, wir sind ja nur die zwei, die auf der Bühne sind, also sozusagen alles, was wir tun, geht immer in das nächste über. Und es befragt sich eben total gut zu fragen, was erzählen uns Leute und was denken wir darüber und was heißt das in 40 Jahren und dann wieder zurückzugehen und sozusagen hin und her immer zu schauen.
Ja, es gibt sogar Suppe für alle, die kommen. Und wir spielen im Zimmer, das ist die Blackbox vom Zimmertheater, das heißt, wir sind ist ein schöner Studiotheaterraum, der aber auch eine bestimmte, also der ist ja sehr tief, gleichzeitig aber auch schmal. Das heißt, wir sind sehr, sehr zusammen in diesem Raum, auch mit den Leuten, die unsere Gäste sind an dem Abend. Genau. Und das ist dann hoffentlich eine schöne, verdichtete Atmosphäre.
Ja, und deswegen laden wir auch alle ein, zu Voraufführungen zu kommen, nämlich am Mittwoch um 20 Uhr und am Freitag um 14 Uhr probieren wir schon mal Sachen aus, weil wir eben zusammen in diesem Raum sind. Wollten wir gerne mal schon mal fühlen, wie ist das denn eigentlich, wenn da noch andere Leute sind? Genau, diese Voraufführungen kosten nichts. Wer also nur an diesen Tagen könnte oder einen kleinen Geldbeutel hat, kann da einfach vorbeikommen und wir freuen uns.
Mittwoch 20 Uhr, Freitag 14 Uhr, schon wieder davon leben. Weil die Publikumsreaktionen, die lassen sich ja auch nicht planen, oder? Oder wie geht ihr davon, womit rechnet ihr da? Was passiert, wenn die
also
nichts machen?
Wir arbeiten eigentlich fast immer mit Publikumsinteraktion. Deswegen haben wir schon so ein paar Strategien, wie wir Leute möglichst zwanglos einladen, sich zu regen. Aber ich hatte jetzt schon den Eindruck bei zwei Stücken, die ich gesehen habe, vor unserer Premiere im Zimmertheater, dass das Publikum in Tübingen auch relativ rege ist. Also es gab Kommentare während der Aufführung zum Beispiel, das ist auch immer ein ganz gutes Zeichen. Es ist natürlich auch gefährlich für Performerinnen, wenn Leute so frech sind, dass sie zwischenkommentieren. Aber wenn man sie involvieren möchte, ist es immer ganz gut. Und ich bin da eigentlich ganz optimistisch, weil selbst wenn sie nichts machen, erzählt das was. Und damit können wir, glaube ich, umgehen. Ich gehe nicht davon aus, aber genau. Es ist immer sehr schwierig, ehrlich gesagt, in so einem klassischen Theaterraum jetzt unbedingt auch mit dem Publikum zu interagieren. Das ist einfach und die ästhetische Form, die uns wichtig ist. Wir machen das normalerweise, wenn wir die Möglichkeit haben, gehen wir dafür aber nicht in diese klassischen Theaterräume, sondern suchen andere Settings, wo das Publikum viel smoother und viel selbstverständlicher interagieren kann.
Sich also freier bewegen kann, als sozusagen in den Reihen zu sitzen und
Wir machen Wanderungen zum Beispiel. Wir haben zwei Stücke gemacht, die als fünfstündige Gang durch Städte konzipiert sind. Es gibt Stücke, die finden in Restaurants statt, an Telefonkonferenzen und so, wo die Leute immer so kulturelle Praxen haben, die sie kennen und wo sie sich dann sicher fühlen in der Interaktion. Also genau, es ist, wo es das nicht gibt und wenn man sich im Theaterraum gegenüber sitzt, ist natürlich immer riskanter, als man spaziert gemeinsam nebeneinander her und redet. Genau, aber wir machen es trotzdem, weil so ein Theaterraum hat ja auch seine ästhetischen Vorteile. Also ich bin mit dem Lichtkonzept zum Beispiel jetzt schon sehr zufrieden.
Was für Objekte habt ihr dann eingebaut und wodurch macht sich dieses Gala-Format noch bemerkbar, das ihr schätzt?
Also wir
tragen sehr aufwendige Kostüme zum Schluss hin, würde ich sagen. Und wir haben auch einen Rollator auf der Bühne, den wir aber ziemlich verwandelt haben.
Mhm.
Und ja, genau. Also wir haben sozusagen Objekte, die mit Alter zu tun haben und Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie im Alter noch brauchen. Die haben wir sozusagen versammelt auf der Bühne.
Mein Lieblingsobjekt ist der Greifer. Auch wenn es jetzt gespoilert ist, aber es gibt diese Greifer, mit denen man, wenn man ans Bett gefesselt ist, sozusagen Dinge die weiter weg sind, sich holen kann. So ein bisschen die elegantere Form von diese Zangen, womit man früher auf dem Schulhof Müll einsammeln musste. So sehen die aus, nur eleganter. Ich liebe diesen Greifer. Der ist mit dabei.
Ein Lieblingsobjekt. Und was für Kostüme habt ihr?
Oh, wollen wir das jetzt verraten?
Nee.
Auf keinen Fall.
Paar Andeutungen.
Es sitzt auf dem Kopf auf jeden Fall.
Wir haben auf jeden Fall Dinge an, die es uns ein bisschen erschweren, jung zu sein auf der Bühne. Ja. Also die sozusagen, weil wir ja im Theater sind, sozusagen denken wir auf eine körperliche Ebene. Ne? Was machen wir da? Und was hilft? Wir haben sozusagen Dinge an, die uns etwas langsamer machen, unsicherer. Und die, sozusagen, das hat beim Proben ganz viel ausgelöst, sozusagen immer zu merken, wenn man das ohne diese Sachen gemacht hat, hat man plötzlich so Szenen gemacht, wo man so merkt, ah ja, klar, wir sind jetzt halt 30 und laufen mal schnell rüber. Und wenn man das Kostüm dann anhat, denkt man, okay. Genau, aber es sind sozusagen nur Tricks und Hilfsmittel, die sind sehr offengelegt. Also wir tun nicht so, als seien wir alt. Darum geht es nicht, sondern es geht mehr um Einfühlen. Also was kann man sich vorstellen und so. Genau.
Ein Altersanzug.
Sozusagen,
ja, genau. Gewicht genau. Und einschränkend.
Sozusagen, genau. Und darüber schön Wohlstandsdrag. Auch ein Wort, das wir gelernt haben.
Was heißt das?
Das heißt, einfach schick aussehen, obwohl man eigentlich gar nicht mehr so viel Geld hat, aber sozusagen die Fassade gut wahren.
Genau, und dann kommt man manchmal an andere Orte oder wird sozusagen nicht so stark in Frage gestellt an Orten.
Richtig,
so,
ne? ja.
Gehört auch dazu.
Genau.
Davon leben schon wieder am Samstag ist die Premiere im Zimmertheater Fräulein Wunder AG. Woher kommt der Name? Fräulein, es gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, oder?
Ja, das stimmt. Das ist eine Frage, die eigentlich an unsere Kollegin gerichtet ist, weil wir nicht zum Gründungsteam gehören und die sich das natürlich 2004 bis 2006 ausgedacht haben. Wir sind seit 2012 ungefähr dabei. Aber es ist im Rahmen des Studiums noch entstanden. Also wir haben uns alle in Hildesheim kennengelernt, an der Uni, wo wir szenische Künste und Kulturwissenschaften studiert haben. Und dort ist man sehr heiter unterwegs und gründet die ganze Zeit Performance-Kollektive, braucht dann einen Namen. Und die Fräulein Wunder AG ist schon eine Referenz auf dieses literarische Fräulein Wunder, wie man es so schön sagt. Also die Bezeichnung einer Zeit als weibliche Autorin schafft plötzlich mehr auftauchte oder hochgejazzt wurde oder so. Und AG eben als Verweis auf unsere Arbeitsform, auf unsere kollektive und horizontale Arbeitsform. Und es ist auch so ein bisschen, glaube ich, auch ein ironischer Kommentar. Also wir verstehen uns als feministische Performance-Kollektiv. Und anscheinend ist es in der Zeit, als die Gruppe gegründet wurde, schon aufgefallen, dass es eben 5 Frauen und ein Mann waren. Das war auch 2004 wohl noch ungewöhnlich an der Uni Hildesheim und deswegen haben sie sich ein bisschen augenzwinkernd diesen Namen gegeben. Genau.
Ja. Und wir im Rahmen dieses Projekts sagen wir jetzt immer, dass vielleicht die AG, also die Arbeitsgemeinschaft, in Zukunft eher zur alten Gemeinschaft wird. Genau, also wir versuchen das jetzt noch weiter zu denken in die Zukunft.
Genau.
Musik spielt auch eine Rolle, habt ihr gesagt. Was singt ihr bei der?
Wir haben ein eigenes Lied gedichtet.
Mhm.
Genau. Es hat musikalisch mit den Beatles zu tun, was auch in unserer Recherche liegt. Also Es ist, wollen wir das jetzt verraten? Also das Lied With a Little Help from My Friends wird umgedichtet auf unsere Recherchereise tatsächlich.
Auf Deutsch dann?
Oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch immer ein Merkmal von uns, ist auch sozusagen, wir setzen uns ja so keine ästhetischen Grenzen. Das heißt, ich werde auch versuchen, mich und uns am Keyboard zu begleiten, obwohl ich das gar nicht kann. Ich bin sehr gespannt, aber es wird wahrscheinlich sehr heiter.
Genau. Sing doch mal.
Ehrlich?
Ja.
Ich kann immer so leicht anteasern irgendwie. Soll ich den anfangen?
Mhm.
Okay. Also es geht darum, immer dieselbe Leier, die wir hören, wenn wir Leute nach Altersvorsorge fragen. Es geht so: Eure Generation muss sich warm anziehen, wechsel den Beruf, kein Minijob. Halt dir mehr als einen Mann warm bei mir, ist einer da, einer kommt, einer geht. Unterzeichne niemals den Ehevertrag. Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Verlerne Erwartungen zu haben. Und so weiter. Also ein bisschen hingekrumpelt, aber genau, es macht uns großen Spaß, dieses Lied zu spielen.
Gar nicht so leicht, ja, dann auch hier die Zeilen und Silben zu füllen.
Ja, wir haben das im letzten Jahr angefangen, sozusagen so auf vorhandenes Melodiematerial eigene Texte draufzulegen und da auch das Risiko einzugehen, dass es so ein bisschen vom Versmaß her vielleicht manchmal knallt, weil wir eine Rechercheoper an der Bayerischen Staatsoper in München entwickelt haben und dort eben auch mit Partituren von Mozart gearbeitet haben, auf die wir unsere eigenen Texte gelegt haben. Und ich glaube, diese Arbeit schimmert da noch ein bisschen durch, auch wenn es hier jetzt ein bisschen poppiger daherkommt.
Braucht man da die Rechte von Beatles auch, Cindy?
Nee.
Habt ihr die?
Wenn nee, man es
Deutsch
man nicht.
Macht, braucht man nicht.
Ja, also zumindest soweit ich weiß. Wenn es jemand da draußen gibt, die sich mit Musikrecht besser auskennt, ruft uns an. Oder kommt im Zimmertheater vorbei.
Keine schlafenden Hunde wecken.
Würde ich auch sagen.
Schon wieder davon leben, am Samstag die Premiere am Zimmertheater gespielt wird. Noch bis zum 21. Juni, immer Donnerstag bis Samstag, laufen die Stücke am Zimmertheater. Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Vielen Dank, dass ihr da wart. Toi, toi, toi für die Premiere und alles Gute.
Danke, dass weiterhin. Wir da sein durften.
Ja, Micha und Marleen von der Fräulein Wunder AG dann am Samstag auf der Bühne, aber auch Mittwoch 20 Uhr oder Freitag 14 Uhr die kostenfreien quasi Premieren, Vorpremieren, Vorstellungen mit Publikum.